ARD.
Danke, Jessie. Und willkommen zu diesem Wahlabend auch von mir und meinen heutigen Gästen. Der Chef des Kanzleramts Thorsten Frey von der CDU ist heute hier, der SPD-Politiker Karl Lauterbach und die Hauptstadtkorrespondentin vom Fokus Alicia Menke. Schön, dass Sie alle drei hier sind. Ich begrüße Sie zu Hause und natürlich auch herzlich willkommen hier im Studio. Guten Abend. Rheinland-Pfalz hat gewählt, doch die Folgen werden in der ganzen Republik zu spüren sein.
Ja, ich habe gesagt, es ist der Kampf meines Lebens und ich meine es auch so.
Heute hat er ihn verloren.
Wir sind, so sieht es zumindest sehr stark aus, nicht ganz so weit gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben.
Zum ersten Mal nach 35 Jahren geht Rheinland-Pfalz nicht an die SPD. Ein herber Rückschlag für die kürzlich schon in Baden-Württemberg so abgestrafte Partei. Gordon Schnieder gewinnt für die CDU. Spürbare Erleichterung.
Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da.
Lange freuen kann sich die heute jubelnde CDU nicht. Im Bund wird sie nun mit einem Koalitionspartner konfrontiert sein, der vor allem mit sich selbst zu tun haben wird. Die SPD ist der große Verlierer bei der Landtagswahl. In Baden-Württemberg haben es die Sozialdemokraten mit 5,5% der Stimmen nur knapp in den Landtag geschafft. Ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Und im Herbst stehen bereits die nächsten Herausforderungen bevor. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt kämpfen die Sozialdemokraten um den Verbleib im Landtag. In Mecklenburg-Vorpommern liegt Amtsinhaberin Manuela Schwesig mit ihrer Partei laut Umfragen weit hinter der AfD. All das könnte die Kompromissbereitschaft in der Koalition erschweren, sollte der Richtungsstreit innerhalb der SPD nun offen in den Vordergrund geraten. Für eine Regierung, die vor massiven Herausforderungen und unter Reformdruck steht, ein sehr schwieriger Start in dieses Wahljahr.
Ja, darüber wollen wir heute Abend sprechen, schauen uns aber zunächst erstmal die aktuelle Hochrechnung noch einmal an, damit wir wissen, worüber wir reden. Die SPD gewinnt mit 25,9%. Die CDU ist der Gewinner des Abends mit 31%, Grüne bei 7,9%, AfD 19,5%. Und FDP, Freie Wähler, Linke und andere spielen im Landtag keine Rolle. Ja, Herr Frey, wir haben in den Umfragen von Infratest gelernt, dass die CDU in Rheinland-Pfalz noch weniger Vertrauen genießt als im Bundestrend. Hat Gordon Schnieder trotz Friedrich Merz gewonnen?
Also zunächst einmal hat er einen großartigen Wahlsieg errungen, Gordon Schnieder und die CDU Rheinland-Pfalz. Plus 3,3%. Das ist ein ganz hervorragendes Ergebnis, gegen den Amtsinhaber so zu gewinnen. Und das lag vor allen Dingen auch daran, dass er die Themen in den Mittelpunkt gerückt hat, über Wirtschaftspolitik gesprochen hat, über Bildungspolitik, über Sicherheitspolitik und damit ganz sicher auch den richtigen Ton getroffen hat. Das haben wir auch gerade eben sehen können. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat er verdient diese Wahl gewonnen. Und das ist ein großartiger Erfolg, das erste Mal seit 35 Jahren.
Und trotzdem haben die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz auch dem Bund was mitzugeben und Ihnen im Bund. Eine andere Zahl ist, dass 66% der CDU-Anhänger sagen, die CDU habe die meisten Wahlversprechen, also die Dinge, die sie vor der Wahl versprochen hat, nicht gehalten. Welche Lehre ziehen Sie daraus?
Also zunächst einmal muss man jedenfalls sagen, das ist ein ganz hervorragendes Ergebnis und es
haben
fügt
Sie eben
sich
schon
ein, ja, aber den zweiten Teil habe ich noch nicht gesagt, es fügt sich ein in steigende Umfragewerte für die CDU bundesweit. Also ich würde davor warnen, jetzt hier irgendeinen Gegensatz aufzumachen. Unter dem Strich haben wir eine gute Entwicklung und das ist zunächst einmal positiv.
Sie wollen also gar nichts ändern, wenn 66% Ihrer eigenen Anhänger sagen, Sie tun nicht das, was Sie
versprechen. Darum geht es nicht. Natürlich müssen wir eine ganze Menge ändern. Und zwar ganz einfach deshalb, weil uns diese Zahlen insgesamt nicht zufriedenstellen.
Was wollen Sie
können.
Denn ändern?
Ja, wenn Sie sich das mal anschauen, dann sehen Sie, dass die politischen Ränder, in diesem Fall insbesondere die AfD, ein viel zu starkes Ergebnis haben. Und wir müssen insgesamt die Politik so verbessern, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen zur politischen Mitte zurückgewinnen. Und ich will das ganz offen benennen. Tatsächlich ist es so, dass das kumulierte Wirtschaftswachstum in Deutschland seit 6, 7 Jahren bei 0,0% liegt. Das heißt, wir haben hier ein offenkundiges Problem. Und wenn Sie sehen, dass es insbesondere die Industriearbeitnehmerschaft ist, die den Parteien der Mitte von der Stange geht, dann müssen wir hier andere Perspektiven schaffen, müssen Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen. Das ist die zentrale Aufgabe und das müssen wir gemeinsam mit der SPD in der Koalition machen.
Wollen wir uns genauer ansehen, möchte erst mal Frau Menken fragen. Das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz in Rheinland-Pfalz von jeher gewesen, dass die CDU Kommunalwahlen, Europawahlen, Bundestagswahlen immer gewonnen hat, und zwar mit großem Vorsprung sogar. Die SPD aber seit 1991 immer den Landtag geholt hat und den Ministerpräsidenten gestellt hat. Warum ist das jetzt nicht mehr so?
Na, Alexander Schweizer hat wegen des Bundestrends der SPD vor allem verloren. Er wurde abgewählt, die SPD wurde abgewählt. Das ist der Grund, warum die CDU gewonnen hat. Es gab eben eine Unzufriedenheit mit der SPD. Und Gordon Schnieder hat das ganz clever gemacht. Er hat ja einen Wahlkampf gemacht, der fast schon ein bisschen langweilig war. Ja, kaum Differenzen aufgezeigt. Seriös hat er sich gezeigt. Kaum Populismus, keine Polarisierung. Im Stil ist er eher so ein Anti-Söder, muss man auch sagen. Und damit hat er halt gewonnen, weil die Menschen sich überlegt haben, die SPD hat nicht die Antworten auf die Herausforderungen der Zeit. Wem können wir dieses Land in die Hände geben? Wer macht einen ganz guten Eindruck? Und da hat Gordon Schnieder.
Alexander Schweizer war ja fast ähnlich. Ne? Jesse Wellmer hat es auch gerade festgesteckt. Er war auch nicht populistisch, er war auch sehr zivil und ist sehr unangreifbar aufgetreten. Dann liegt es also am Bundestrend der SPD.
Ja,
er
ist dem Bundestrend zum Opfer gefallen. Mhm. Man merkt er ja auch in den Wortmeldungen, wirklich am Boden zerstört. Und die SPD hat halt einfach in den letzten Jahren ein Image gehabt, das sehr auf Status quo ausgelegt war, wenig Reformwillen. Und das haben wir auch in den Nachfragebefragungen gesehen. Die Menschen wissen ganz genau, dass es Reformen braucht und haben halt den Eindruck, dass die SPD diese Antworten nicht liefert. Mhm. Und das ist eben besonders in Rheinland-Pfalz ein Problem, wo ja die Herausforderungen riesengroß sind. Da gibt es eine Industrie, eine Chemieindustrie, BASF, die Riesenprobleme haben, Mittelstand. Es gibt bei der inneren Sicherheit Probleme bei der Bildungspolitik. Das sind genau die Themen, wo Gordon Schnieder eben angesetzt hat.
Herr Lauterbach, 2 Niederlagen in Folge, Baden-Württemberg fast aus dem Landtag rausgeflogen und jetzt seit 35 Jahren das erste Mal den Ministerpräsidenten verloren. Welches Wort würden Sie finden für den Zustand Ihrer Partei am heutigen Abend?
Also für den Zustand der Partei will ich nichts sagen, aber das Wahlergebnis ist ein Fiasko, das ist ganz klar. Und mir hat es sehr leid getan für Alexander Schweizer, weil er ist ein sehr guter Ministerpräsident. Er macht dort eine überzeugende Arbeit und ist ein ehrlicher und wirklich also sehr konstruierter, also konstruktiv vorgehender Mensch, der die Probleme der Leute im Vordergrund sieht. Ein Pragmatiker, kein Parteipolitiker. Er hätte es verdient gehabt, weitermachen zu können. Trotzdem an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Also Gordon Schnieder hat offenbar einen sehr guten Wahlkampf gemacht, macht auch jetzt einen sehr guten Eindruck. Und also es wird sicher eine gute, große Koalition dort werden. Das ist mein Eindruck. Trotzdem, Alexander Schweizer, tut mir sehr leid, er hätte es aus meiner Sicht verdient gehabt. Die Hauptprobleme kommen aus dem Bund. Also es ist ganz klar, dass wir auf Bundesebene derzeit nicht überzeugen. Da darf man auch nicht drum herum reden. Wir werden gleich auch ein paar Punkte vielleicht noch besprechen, die da anders laufen sollten. Aber ich mache mir schon seit der Bundestagswahl große Sorgen, dass wir immer mehr unserer Stammwähler an die AfD verlieren. Die Arbeiter haben jetzt zu 39%, also in Rheinland-Pfalz, im AfD gewählt. Wir waren also weit hinter der AfD schon bei der Bundestagswahl. Baden-Württemberg waren es 37%, die AfD gewählt haben von den Arbeitern. Wir verlieren diese früheren Stammwähler der SPD. Und wir müssen jetzt schnell handeln, damit sie nicht Stammwähler der AfD werden. Da muss man die Dinge beim Namen nennen.
Wie erklären Sie das denn? Warum ist das so?
Wir haben große Probleme, die die Leute spüren. Also ich habe ja in meinem Wahlkreis Leverkusen, Köln, Müller mit vielen Leuten regelmäßig Kontakt. Und da erfährt man mehr, als was sich in den Umfragen so zeigt, weil man einfach mehr Zeit hat, mit den Leuten zu reden. Die Leute haben immer die gleichen Probleme, die sie vortragen. Das Bildungssystem funktioniert nicht. Die Unterschiede in der Bildung hängen wie in keinem anderen Land in Europa so stark vom Einkommen und der Bildung der Eltern ab. Die Kinder haben sich ja die Eltern nicht ausgesucht. Und bei uns sind die Bildungsergebnisse, auch wer studiert und wer nicht, oder wir kriegen eine gute Schulnote, wer muss abgehen und so, das hängt einfach von den Eltern ab. Oder bei meinetwegen der medizinischen Versorgung. Wird ewig darüber geredet, das ist immer noch so. Privatversicherte kriegen schnell einen Termin, Kassenpatienten müssen ewig warten. Das wird als ungerecht empfunden. Oder anderes Beispiel, also in der Pflege. Die Leute haben Angst, in die Pflege zu kommen, weil sie die Eigenanteile nicht bezahlen können, müssen dann zum Sozialamt, obwohl sie immer gearbeitet haben. Das muss gedeckelt werden. Wir müssen da also hinkommen, dass die Leute nicht Angst davor haben, pflegebedürftig zu werden. Somit, die Gerechtigkeitsdefizite sind da. Die Leute sagen, die SPD macht da nichts. Wir sehen keinen Unterschied. Und daher müssen wir da konkret ansetzen. Wir brauchen jetzt keine abstrakte Richtungsdebatte oder Personaldebatte, sondern wir müssen auch bei den Reformen, die jetzt anstehen, ganz konkret etwas beschließen, wo die Leute dann das Gefühl haben, jetzt haben die mal was für uns gemacht. Und dann ist wieder Glaubwürdigkeit.
Wollen wir uns auch genauer ansehen, alles, was Sie jetzt, vieles von dem, was Sie aufgezählt haben, ist bekannt. Ich weiß nicht, ob das die allerersten Gründe sind, AfD zu wählen. Was, ich möchte eins nach dem anderen machen, Herr Lauterbach. Was ist denn eigentlich mit dem Personal? Sind die Leute damit noch zufrieden? Sind Sie zufrieden damit, wie die Spitze vertreten wird in Ihrer Partei?
Ganz klar brauchen wir jetzt am allerwenigsten eine Personaldebatte.
Also ja, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Lars Klingbeil macht sie nämlich selber auf. Er hat das heute Abend selber sogar in den Raum gestellt. Hören wir es kurz an.
Ich will Ihnen das sehr klar sagen. Ich weiß, dass es bei diesem Ergebnis Personaldebatten geben wird. Und die haben wir auch zu führen, dann im Parteivorstand, im Präsidium, in der Fraktion. Ich will, dass offen über die Frage geredet wird, wie können wir jetzt das Beste für die Sozialdemokratie erreichen.
Also, muss da ein Neuanfang entstehen?
Ich bin anderer Meinung. Ich brauche diese Personaldebatte derzeit nicht und auch keine abstrakte Debatte über Richtungswechsel oder wir müssen wieder bei den Leuten sein, sondern wir müssen konkret glaubwürdig werden durch die Reformen, die wir machen.
Sehen Sie das genauso mit der Personaldebatte?
Nein, also ich glaube, das gibt schon viele in der Partei, in der SPD, die sagen, dass es ein Riesenproblem ist, dass Lars Klingbeil und Bärbel Baas eben sehr fordernde Ministerämter haben und gleichzeitig Parteivorsitzende sind. Und Tim Klüssendorf, der Generalsekretär, einfach nicht die Bekanntheit hat, um die Partei nach außen so sehr zu vertreten. Und es ist schon natürlich schwierig, mit diesen beiden Ämtern einen Prozess aufzusetzen, zu gestalten, der tatsächlich eben dieses Grundsatzprogramm neu schreibt und auch den Wählern und der Basis vor allem auch signalisiert, wir kümmern uns um euch.
Ich bin dezidiert anderer Meinung. Zunächst, ich bin ja beteiligt am Grundsatzprogramm und die allermeisten Leute, die heute gewählt haben, denen ist ehrlich gesagt komplett egal, wer da bei uns gerade am Grundsatzprogramm arbeitet und das läuft ja auch ganz gut.
Aber vielleicht sind die Leute nicht so ganz damit einverstanden, was die SPD für ein Gesamtbild nach draußen gibt.
Das ist ja schlecht, wie ich gerade auch eingeräumt habe. Das ist schlecht. Aber meine Überzeugung war immer die, und so habe ich auch als Minister gehandelt, das, was wir also nachher in die Waagschale bringen, das sind die Gesetze, die wir gemacht haben oder die Regeln, die wir geschaffen haben. Wir werden doch nicht dafür gewählt, dass jetzt im Willy-Brandt-Haus eine Programmatik vorgetragen wird, die wir dann in der Regierung nicht umsetzen. Wer hätte davon etwas?
Richtig, also um die Köpfe geht es Ihnen gar nicht. Die können so bleiben, wie sie sind. Und Sie sind auch gar nicht ärgerlich darüber, dass prominente Politiker wie Hubertus Heil, wie Sie selbst einer sind, in die zweite Reihe geschoben wurden.
Das heißt zweite Reihe. Zunächst einmal, wir sind ja weiter beteiligt und nehmen an der Debatte teil. Und also ich bin als Vorsitzender des Wissenschafts- und Forschungsausschusses auch gut unterwegs. Aber wir haben kein Abo auf Spitzenpositionen. Wir haben die nicht abonniert. Das heißt, das ist der demokratische Prozess. Dann muss man sich wieder neuen Aufgaben zurechtfinden. Ich glaube, dass eine Personaldebatte uns jetzt schaden würde.
Und wir haben ihn gerade gehört, ne?
Ich habe das gehört. Ich bin in diesem Punkt dann anderer Meinung. Okay. Das also, möchte ich ausdrücklich festhalten. Ich glaube, wir brauchen auch keine Debatte darüber, wer jetzt an was Schuld hat, sondern die Leute sind unzufrieden mit den Gesetzen und den Regeln, die wir machen. Daran werden wir gemessen.
Stimmen Sie dazu? Weil man hat ja nach der Wahl in Baden-Württemberg so eine Art für Querschüsse, so eine Art Maulkorb ausgegeben. Wird diese Debatte jetzt lauter in der SPD was mit dem Führungspersonal ist, ob vielleicht so ein seit Ewigkeiten prominenter Politiker wie Boris Pistorius in der ersten Reihe eine größere Rolle spielen müsste, womöglich da, wo er sich auch als Kanzlerkandidat in Stellung bringen kann.
Also die SPD hat einfach das Problem, dass Lars Klingbeil ja ziemlich abgestraft wurde beim Parteitag, nur etwas über 64% bekommen hat. Das ist ja kein Mandat, um eine Partei stark zu führen, um auch Reformdebatten anzuführen, was er ja unbedingt will. Und Bärbel Baas ist eben eine Parteivorsitzende, die nach meiner Ansicht nicht wirklich die Macht ausfüllt, diese Machtposition, die sie hätte. Wenn man sich umhört in der Regierung, dann ist es oft Lars Klingbeil, der Ansprechpartner ist für Unionspolitiker, weniger Bärbel Baas. Das heißt, sie haben da eben ein Machtvakuum, jemand, der ist nicht so gewollt und eine, die das eben nicht so richtig nutzen will. Das ist schon ein Problem, wenn sie in den nächsten Monaten eben dafür sorgen wollen, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Und was Sie ja auch beschreiben, ist ja sehr diffus. Also ich glaube, das ist gar nicht so diffus. Wir haben es in den Nachwahlbefragungen ja gesehen, dass die in den Augen vieler Wähler die SPD nicht mehr auf Seite der Arbeitnehmer steht. Mhm. Es geht gar nicht unbedingt darum, was ist beim Zahnarzt oder wie ist das bei den Hausärzten. Es geht tatsächlich darum, ist die SPD noch Arbeitnehmerpartei? In den letzten Jahren war sie das halt nicht.
Bevor Sie antworten, gebe ich Ihnen gern die Grafik mit. Sie haben es ja auch schon angesprochen, denn die SPD hat sehr viele Wähler ausgerechnet in dem Milieu verloren, für das sie immer bekannt war oder traditionell stark war. In Baden-Württemberg waren es nur 5% der Arbeiter und 4% der Angestellten, die SPD gewählt haben. Und in der Vorwahlumfrage können wir Ihnen auch zeigen, sagen 71%, die SPD stünde heute nicht mehr eindeutig auf der Seite der Arbeitnehmer. Sie sind ja selber als Arbeiterkind aufgewachsen. Ihr Vater war Vorarbeiter, Ihre Mutter war Hausfrau. Wie schmerzhaft ist das für jemanden wie Sie?
Das ist ein katastrophaler Befund natürlich, weil das ist unsere Kernkompetenz immer gewesen, Arbeitnehmer zu vertreten. Und diese Menschen, die wählen jetzt in ihrer Verzweiflung, sage ich einmal, AfD. Das ist natürlich also für uns wirklich also absolut nicht akzeptabel. Die Analyse ist damit klar. Der Unterschied ist der, meine feste Überzeugung, auch weil ich in diesem Milieu verankert bin, viele Leute kenne, auch einfach sehr viele Gespräche führe. Was von uns erwartet wird, sind keine abstrakten Ideen im Grundsatzprogramm oder Ähnliches. Das müssen wir auch machen, sondern ganz konkret, wann ändert sich denn mal etwas? Wann wird es denn mal besser, meinetwegen, dass ich einen Facharzttermin bekomme? Das wäre ohne Wenn und Aber möglich, wenn die Gesetze besser wären. Oder wann wird es endlich mal so, dass ich keine Angst davor haben muss, dass ich nachher die Pflege nicht bezahlen kann? Wann ist es endlich mal so, dass es mehr BAföG gibt? Die Menschen, die also studieren könnten, die zum Teil ein gutes Abitur haben, haben Angst vor den Schulden. Das BAföG ist zu niedrig.
Haben Sie gerade schon gesagt. Ich würde das gerne weiterreichen an Herrn Frey, denn auch Sie haben das Problem, wir haben es gerade auch gesehen bei Herrn Schönborn, 60% der Befragten sagen, die CDU, auch die CDU vernachlässige die Arbeitnehmer. Mhm. Haben Sie da die gleiche Analyse?
Also zunächst einmal ist mir die Debatte etwas zu verkopft, denn es ist ja mitnichten so, dass es nur um Köpfe gehen würde, sondern tatsächlich ist es so, da stimme ich Ihnen absolut zu, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Ja. Wenn man noch mal kurz einen Blick auf Rheinland-Pfalz wirft. Rheinland-Pfalz war ein Land, das immer in der Spitzengruppe bei den Bildungsvergleichen war. Heute liegt es auf Platz 12. Mhm. Rheinland-Pfalz ist ein Land, das durchaus eine sehr leistungsfähige Wirtschaft hatte. Heute liegt es bei der Standortqualität am Schlusslicht. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, auch wir haben in der Bundespolitik die Wende noch nicht wirklich geschafft, sondern wir haben enorme Probleme, die sich ergeben daraus, dass wir sehr hohe Strom- und Energiepreise haben, dass die Arbeitskosten sehr hoch sind, dass die Steuerpolitik in den vergangenen Jahren nicht viel Leistungsanreize gesetzt hat.
Dass Sie die Reformen noch nicht umgesetzt haben, die Sie schon mal angekündigt
haben. Ja, wir haben viele Reformen umgesetzt, wenn Sie ans Bürgergeld denken, wenn Sie ans Heizungsgesetz denken, mhm. wenn Sie an die Rentenversicherung denken, wo wir 5 Gesetze verabschiedet haben. Also nicht nur Haltelinie und Mütterrente, mhm. sondern auch Aktivrente, Frühstartrente. Und trotzdem muss man sagen, es ist ja auch kein Argument zu sagen, wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab. Wenn das Abarbeiten des Koalitionsvertrages nicht dazu führt, dass wir wieder zu Wirtschaftswachstum kommen, dann ist es nicht genug. Mhm. Und dann werden wir uns gemeinsam mit der Frage beschäftigen müssen, was müssen wir tun, damit das Land an Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnt, dass wir wieder erfolgreicher sind, dass wir für die Menschen wieder mehr Perspektiven bieten können. Bessere Zukunftsaussichten, das ist die zentrale Aufgabe.
Also Wirtschaftswachstum ist der Hebel gegen die AfD?
Nein, also jedenfalls kein Wirtschaftswachstum bedeutet in einer alternden Gesellschaft, die wir sind, dass wir nicht die notwendigen Investitionen in äußere und innere Sicherheit machen können, dass wir die sozialen Sicherungssysteme nicht nachhaltig stabil halten können, dass wir nicht die Investitionen in analoge und digitale Infrastruktur machen können, wie wir es brauchen. Und was mir im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz sehr häufig begegnet ist, in Rheinland-Pfalz haben wir die am stärksten verschuldeten Kommunen in ganz Deutschland. Wir brauchen Handlungsspielräume für die Kommunen zurück, weil die in der Regel diejenigen sind, die mit ihrer Funktionalität den Menschen unmittelbar gegenübertreten. Also den Staat nehmen die Menschen häufig über ihre Städte und Gemeinden wahr, nicht über Landes- und Bundespolitik. Und deshalb geht es darum, die Kommunen wieder zu stärken.
Genau, aber ich war an dem Punkt zu verstehen, warum die Leute sagen, die kümmern sich nicht um die Arbeitnehmer, sondern eigentlich um die, die keine Arbeit haben. Weil Sie hatten es schon angesprochen, Herr Lauterbach wird gerne noch mal zu Ihnen zurückkommen und Ihnen auch noch eine weitere...
Deswegen haben wir die Reform des Bürgergeldes
gemacht. So, das haben Sie gemacht. Aber wir sehen in der Vorwahlumfrage, können wir auch noch mal sehen, die SPD sagen, 53% der Befragten kümmere sich mehr um Bürgergeldempfänger als um Leute, die hart arbeiten und wenig verdienen. Und auch dazu hat sich Lars Klingbeil heute Abend schon geäußert.
Nach Baden-Württemberg gab es ja auch diese Zahl, wo gesagt wurde, 60% der Bürgerinnen und Bürger verbinden uns eher mit der Frage von Transferleistung, Bürgergeld und eben nicht mit Arbeit. Und das ist das, was man radikal ändern muss. Das ist mein Anspruch auch, dass die SPD nicht die Partei ist, die am Status quo festhält.
Radikal ändern, sagt er.
Ja, da hat er durchaus recht. Das ist so, da stimme ich auch Herrn Frey zu. Und das ist auch in der Vergangenheit ein Fehler gewesen. Das ist ganz klar. Wir haben also die Interessen der Bürgergeldempfänger so verteidigt, dass der Eindruck entstand, dass wir also deren Interessen stärker verteidigen als die der Arbeitnehmer. Und Wirtschaftswachstum ist sehr wichtig, da stimme ich Ihnen auch zu. Dazu also hätten wir Möglichkeiten. Also das sehe ich auch im Forschungsausschuss. Wir fallen ja auch in der Forschung zurück. Wir müssen einfach also bestimmte Dinge verändern. Wir müssen die Bürokratie abbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Talente auch alle nutzen, die es gibt. Das Schulsystem ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht nur so, dass wir immer mehr Leute haben, die also kaum einen Abschluss schaffen. Wir haben sowieso weniger Kinder, können wir uns das immer weniger lassen, aber auch an der Spitze, die besonders guten, also Schüler werden auch immer rarer. Und das ist unsere wichtigste Ressource. Von daher ist es einfach eine mittlere Katastrophe, dass wir bei den Arbeitnehmern so wenig für die Kinder tun und haben dann nachher die Ressource nicht. Die Kinder sind nicht da, die wir im Handwerk, aber auch in der Uni brauchen.
Und so kriegen Sie die Arbeitnehmer zurück, indem Sie sich ums Schulsystem kümmern?
Ja, glaube ich auch. Also nicht alleine. Aber ich glaube, also, dass wenn zum Beispiel folgende Reformen kämen, um es mal konkret zu machen, weil ich es gerne konkret immer habe, nicht so abstrakt. Wenn es so wäre, dass meinetwegen die Kinder aus benachteiligten Schichten eine frühkindliche Förderung bekämen, sodass sie dann die Schule viel besser durchlaufen können. In der frühkindlichen Förderung liegt da der Schlüssel. Das wissen wir, machen wir viel zu wenig. Wenn wir dazu kommen würden, dass also das BAföG dafür ausreicht, wenn ich aus einer Arbeiterfamilie oder kleinen Angestelltenfamilie komme, kann ich mir dann ein Studium leisten, würden die Leute wahrnehmen. Wenn wir hingingen und hätten bessere Bedingungen, dass meinetwegen die Ganztagsschule da ist, sodass die Arbeitnehmerinnen auch tatsächlich die Arbeit ausführen, würde wahrgenommen. Wenn es so wäre, dass meinetwegen ich beim Facharzttermin nicht Monate warten muss, obwohl ich 800, 900 Euro Beitrag bezahle, würden wir was gewinnen. Das heißt, es muss konkret kommen. Und dieses Abstrakte, also wir müssen gerechter sein und so weiter, das hilft überhaupt nicht weiter.
Sind das die Antworten auf die AfD, die jetzt im ersten westdeutschen Bundesland so starke Ergebnisse geholt hat, 20%.
Also hier finde ich, passt wieder das Stichwort Erwartungsmanagement. Und ich finde, da könnte man sich an Gordon Schnieder wirklich was abschneiden, der gesagt hat, ich kündige nicht zu viel an, was ich nicht selber umsetzen kann. Weil das, was Sie alles jetzt gesagt haben, das kostet alles sehr viel Geld. Das ist doch, das kostet sehr viel Geld, BAföG beispielsweise erhöhen. Also ich habe den Eindruck bei der SPD, dass es oft immer nur ums Verteilen geht. Nur in der Realität gibt es gerade nicht viel zu verteilen. Im Gegenteil, es muss ja eigentlich gespart werden. Sie haben ein Haushaltsloch von im dreistelligen Milliardenbereich bis 2029, also sehr viel Geld, was Sie dann irgendwie versuchen einsparen zu müssen. Und Sie erwecken die ganze Zeit den Eindruck, man kann trotzdem den Menschen immer noch mehr geben. Das wird einfach nicht funktionieren.
Ich halte mal dagegen, was eine wichtige Debatte ist. Also die Vorschläge, die ich jetzt gemacht habe, die kosten alle gar nichts. Wenn ich also beim BAföG etwas dazulegen würde...
BAföG kostet gar nichts?
Das kostet sehr wenig. Also was wir also an BAföG... bezahlt sich selbst. Also wenn wir tatsächlich beim BAföG dazu kommen würden, dass talentierte Leute studieren, die es sich jetzt nicht leisten können, dann ist der Produktivitätsgewinn davon so hoch, dass das viel mehr einbringt, als was ich hier ausgegeben habe.
Ja, aber erstmal kostet das Geld, da sind wir uns ja einig.
Ja, also Anschubfinanzierung, da kann ich das in anderen Bereichen, wo wir Subventionen haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen, kann ich das erstmal wegsparen. Dann spare ich anderswo erstmal ein, aber es zahlt sich dann ja nach von allein. Aus.
Wo wollen Sie denn sparen?
Ich würde zum Beispiel bei den Subventionen machen, die sparen, die wir im fossilen Energiebereich haben. Denn wieso soll ich eine Energie also sehr stark also mit Zuschüssen füttern, die uns nur in Abhängigkeit von den Ölstaaten und den Gasstaaten bringt? Was macht, wo ist da der Sinn? Damit verlangsame ich die Energiewende. Das macht auch keinen Sinn. Und damit sorge ich auch dafür, dass die Industrien, die sich jetzt aufbauen, meinetwegen die Wärmepumpenindustrie oder die E-Mobilität, Elektro-LKWs und so, das wird alles entschleunigt. Das macht ja keinen Sinn. Würde ich dort sparen. Aber hier zum Beispiel mit den Facharztterminen. Wenn ich dazu übergehen würde und würde sagen, die Facharzttermine werden...
Das dritte Mal der Facharzt.
Das kostet doch nichts, wenn ich sage, bei den Terminen darf nicht mehr unterschieden werden zwischen.
Genau, Sie haben jetzt in den nächsten Wochen sehr viel vor in der Großen Koalition, hätte ich fast gesagt. Also wir werden das gleich noch ein bisschen näher erfragen, Bayern frei. Aber ich will nicht ganz weg oder noch einen Moment bleiben bei der AfD, weil es dann wirklich ein Phänomen ist in Baden-Württemberg, genauso wie in Rheinland-Pfalz. Friedrich Merz hat irgendwann mal gesagt, er möchte die AfD halbieren. Heißt das, wenn wir jetzt sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz in der Mitte eigentlich eine satte Mehrheit haben, dass das nicht mehr genügt, um die populistischen, extremistischen Ränder klein zu halten?
Doch, ich glaube, das würde schon genügen, wenn wir unsere Kraft richtig einsetzen würden. Also ich stimme bei ganz vielem zu, was Sie gesagt haben. Und gerade bei den Themen in der Bildungspolitik, da wird das Allermeiste kein Geld kosten, sondern man muss es einfach richtig machen. Auch in der Gesundheitspolitik muss man ja ehrlicherweise sagen, brauchen wir nicht mehr Geld, sondern mehr Effizienz. So ist es. Wir geben schon so viel Geld für Gesundheit in Deutschland aus wie in praktisch keinem anderen Land der Welt. Wir brauchen dann eben auch entsprechend gute Ergebnisse.
Aber welche Angebote und dann
will
machen
ich,
Sie?
Nein, und da will ich vielleicht einen Punkt noch sagen, weil da bin ich dann auch etwas anderer Meinung. Also bei allem Verständnis dafür, dass wir regenerative Energien stärken, dass wir auf Elektromobilität setzen, ist es natürlich aus meiner Sicht nicht klug, wenn wir beispielsweise mit einem Verbrennerverbot an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Wir sehen jetzt gerade die Entscheidungen bei VW, 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzubauen. Ich komme aus Baden-Württemberg, da gibt es nicht nur Mercedes-Benz, sondern da gibt es vor allen Dingen Tausende von Zulieferbetrieben im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, Hidden Champions, die natürlich davon auch leben. Und deswegen warne ich davor, dass man mit solchen Entscheidungen Industrien kaputt macht, anstatt dass man sie stärkt.
Gut, können wir auch drüber sprechen. Ich versuche es nur noch einmal zu verstehen oder Sie zu fragen, was Sie glauben, wie Sie ziemlich konkret gegen diesen Aufwuchs der AfD vorgehen wollen. Unter den 25-Jährigen, da ist die stärkste Wählerschaft der AfD, haben wir heute gelernt. Was bieten Sie denen an?
Also was heißt da ganz konkret? Wir müssen eine gute Politik machen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und ein Nullwachstum, eine Stagnation ist eben im Ergebnis nicht gut genug. Da müssen wir besser werden. Das ist der einzige Punkt. Ich bin sehr dafür, dass wir, wenn wir jetzt auf diesen blauen Balken schauen, da nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, sondern es vor allen Dingen an uns gerichtet sagen, wenn wir wirklich gut sind, wenn wir es schaffen, die Aufgaben zu lösen, dann wird dieser Balken auch wieder kleiner werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich warne eben davor, Stellvertreterdebatten zu führen über Parteiverbote oder was auch immer. Das hilft uns mit Sicherheit nicht weiter, sondern wir müssen besser werden. Das ist das Entscheidende.
Jetzt wollen Sie ja große Reformen anpacken. Wie ist das mit einem ramponierten Koalitionspartner? Wird das die Arbeit erschweren oder glauben Sie, es ändert sich gar nichts?
Nein, wir sitzen gemeinsam im gleichen Boot. Und wir wissen, dass wenn wir für das Land etwas Gutes tun wollen, und das müssen wir, dann müssen wir auch gemeinsam in die gleiche Richtung rudern. Und das bedeutet, wir müssen das Land wettbewerbsfähiger machen. Das heißt, wir müssen an die Energiepolitik gehen, müssen dort größere Schritte machen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir müssen bei der Arbeit aufpassen. Das heißt, wir müssen Arbeit günstiger und damit wettbewerbsfähiger machen. Was bedeutet das? Wir müssen im Bereich der Steuerpolitik darauf achten, dass gerade die niedrigen Einkommen nicht viel zu früh viel zu viel Steuern bezahlen. Wir müssen an die Sozialversicherungsbeiträge gehen. Die liegen derzeit bei 42,7%. Wenn wir nichts tun in dieser Legislaturperiode, dann steigen die auf 45% zum Ende der Legislaturperiode. Das heißt, wir haben vorhin gerade schon mal die Gesundheitspolitik angesprochen, da müssen wir besser werden. Wir brauchen Antworten in der Pflegepolitik, in der Rentenpolitik, wo wir eine andere Effektivität brauchen.
Das soll ja jetzt alles Stück für Stück kommen, beziehungsweise es heißt, es soll nächste Woche schon zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz verabredet ein großes XXL oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, Reformpaket angekündigt werden. Können Sie uns das bestätigen?
Nein. Also da
Sie können das nicht bestätigen?
Nein, ich halte es mit dem, was die Frau Mentgen vorher vorgetragen hat im Hinblick auf Gordon Schnieder. Ich glaube, die Menschen erwarten von uns nicht, dass wir unsere Meinung auf den Markt tragen.
Also Meinung, da geht es ja um Handeln. Es geht ja um ganz konkrete
ganz
Schritte.
Ganz genau. Es geht am Ende darum, was wird im Gesetzblatt stehen? Was wird wirklich die Verhältnisse für unser Land, für die Unternehmen und für die Menschen verbessern? Darum geht es.
Genau. Und werden Merz und Klingbeil das nächste Woche ankündigen oder nicht? Sie sind Kanzleramtsminister, Sie müssen das wissen.
Ich finde, die sollten nichts ankündigen, sondern wir sollten sagen, das und das machen wir dann.
Gut, darum dafür geht's. Muss man ja
nicht
sagen.
Um Ankündigungen.
Okay, das heißt, es wird nichts angekündigt nächste Woche.
Also bitte.
Es warten ja alle darauf, dass das jetzt kommen muss. Nach Rheinland-Pfalz sollten die großen Reformen aufgeblättert werden.
Ja, wir machen seriöse Politik. Und die Handlungsnotwendigkeiten, die liegen auf dem Tisch. Am 30. März wird die Finanzkommission Gesundheit ihre Ergebnisse vorlegen. Wir werden Vorschläge im Bereich der Gesundheits- und der Pflegepolitik machen. Ende des Aprils werden wir die Haushaltseckpunkte im Kabinett beschließen müssen. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wir haben für das nächste Jahr noch einen Handlungsbedarf, der liegt in der Größenordnung von etwa 21 Milliarden Euro. In den Jahren 28, 29 ist es noch bedeutend größer. Das heißt, da werden wir natürlich entsprechende Entscheidungen treffen müssen. Und wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir das Wirtschaftswachstum wieder nach vorne bringen.
Werden auch Einschnitte dabei sein? Trauen Sie diesen beiden Parteien zu, dass sie auch für ihre Klientel auch sehr beeinträchtigende und schwierige Einschnitte werden ankündigen müssen?
Also ich glaube schon, dass Friedrich Merz und auch Lars Klingbeil dieses große Paket wollen. Und ich finde das erstaunlich, dass sie das jetzt gar nicht so zugeben wollen, weil Friedrich Merz ja selbst noch am Wochenende sagte, da kommt jetzt was. Aber die Frage ist eben, kann das, was dann angekündigt wird oder auch im Koalitionsausschuss geeint wird, tatsächlich in den Fraktionen durchgetragen werden? Und da gibt es eben schon das Problem bei der SPD, dass es da verschiedene Flügel gibt, die unterschiedliche Dinge wollen. Und auch bei der Union, dass es da selbst unter dem Parteivorsitzenden, Markus Söder ist ein gutes Beispiel, da auch bewusst die eigenen Leute falsch verstehen, wenn es zum Beispiel um Steuererhöhungen geht und dann jegliche Debatte kaputt macht. Das heißt, klar, der Wille ist da, aber was ist dann am Ende das, was im Gesetzblatt steht? Und das Bürgergeld ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Da wurde ja sehr viel angekündigt. Am Ende hat sich der Name geändert, unter großen Schmerzen bei der SPD. Eine Kollegin von Ihnen sagte im Bundestag, das sei Bullshit, was da beschlossen wurde dann Wochen später. Das heißt, Sie haben das Problem, dass selbst die eigene Fraktion das nicht gerne mittragen wird, was dann da vorgeschlagen wird. Und in der Union sehe ich das ähnlich. Da ist der Reformwille etwas größer. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, wird dann meist zurückgezogen.
Glauben Sie denn, dass die angeschlagene SPD jetzt doch mehr blockieren wird?
Also Lars Klingbeil ist ja jemand, der will diesen Reformkurs. Er hat aber eben nicht das Mandat dafür eigentlich in der Partei. Und es gibt schon einen gewichtigen linken Flügel, der davor warnt und halt eigentlich alles so behalten will, wie es will.
Und der jetzt lauter wird?
Nein, das stimmt einiges nicht.
Ja. Einiges nicht, ja.
Das stimmt. Also zunächst einmal hat sich nicht nur der Name geändert, von Bürgergeld zu Grundsicherung. Wir haben wieder die Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs beispielsweise. Wir haben die Zumutbarkeitsregeln verändert. Wir haben die Karenzzeiten, wenn es um Vermögensanrechnung und vieles andere geht.
Die Arbeitsmarktzahlen werden nicht dadurch sehr viel steigen. Das ist eigentlich eine Reform.
Natürlich werden die sich verändern. Natürlich hängt es auch davon ab, wie aufnahmefähig der Arbeitsmarkt ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass das so führen wird, dass es nicht bei 5,5 Millionen Bürgergeldempfängern bleiben wird, sondern dass die Zahl deutlich reduziert werden kann. Also wir machen nicht nur eine Ankündigungspolitik, sondern wir machen eine echte Politik, die zu Veränderungen führt. Das muss man schon sehen. Und vielleicht das zum Beispiel zum Thema Ankündigungen. Ja, es macht keinen Sinn, etwas anzukündigen, sondern es geht darum, sozusagen die ganze Kette der Beteiligten mitzunehmen. Das ist das Entscheidende. Und darum kümmern wir uns.
Es warten nur halt alle darauf, weil es immer hieß, nach Rheinland-Pfalz wird das große Reformpaket angeschoben. Und jetzt sagen Sie, nö, machen wir nicht.
Es kommt, das habe ich doch gar nicht gesagt.
Ach so, haben Sie nicht gesagt?
Nein, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, wir arbeiten daran und wir kündigen nicht an, sondern wir schauen, dass wir die Dinge so zügig wie möglich in die Vollstreckung bringen.
Da haben wir einen Konsens. Also Ankündigungen ist, was wir nicht benötigen. Aber Sie haben ja den linken Flügel der SPD angesprochen. Da bin ich ja selbst auch verortet. Und es ist einfach falsch zu sagen, dass wir keine großen Reformen wollen. Wir brauchen große Reformen, wirklich große Reformen. Die dürfen aber nicht einseitig sein. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung der Rentenreform. Und wenn wir da eine Rentenreform machen, die das Rentensystem stabilisieren soll, dann müssen wir aber auch der Tatsache irgendwie gerecht werden, dass ärmere Menschen in Deutschland eine so niedrige Lebenserwartung haben, dass die wenig von der Rente haben. Das heißt, wenn ich einfach mit dem Renteneintrittsalter hochgehe, dann lohnt sich für viele die Rente gar nicht mehr. Der Wahlgutverdiener, die kriegen nicht nur eine höhere Rente, die auch berechtigt ist, weil sie mehr eingezahlt haben, aber die leben so viel länger, dass die oft die doppelte Rendite von der Rente haben. Das ist extrem ungerecht. Bei den Beamten ist es noch ausgeprägter.
Sind Sie denn also für ein flexibles Renteneintrittsalter oder wofür sprechen Sie sich?
Ich wäre der Meinung, dass tatsächlich also entweder in einem Vorschlag berücksichtigt wird, dass die besser verdienenden Menschen eine höhere Lebenserwartung haben und dass daher auch tatsächlich der Rentenwert ab einem bestimmten Einkommen reduziert wird. Aber wir brauchen im Prinzip eine Progression in unserem Rentensystem.
Die sollen weniger Rente bekommen?
Diejenigen, die also gut verdienen und haben also sehr hohe Einzahlungen, haben eine sehr hohe Lebenserwartung, beziehen daher die Rente deutlich länger als die Ärmeren. Daher sollten die Rentenwerte dort etwas abgeregelt werden. Dann könnten wir uns erstens diese Rente länger leisten und könnten die Rente etwas verbessern für die Geringverdiener, weil die leben so kurz
aber
in Rente.
Aber sind das nicht Ansprüche, die sich jeder erarbeitet hat?
Nein, also die lange, die Lebenserwartung, das Äquivalenzprinzip ersetzen wir aber jetzt nicht um. Im Äquivalenzprinzip tun wir so, als wenn jeder die gleiche Lebenserwartung hätte. Wir wissen aber, dass in der Regel diejenigen, die einkommensschwächer sind, eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben. Weil die Berufe sind belastend, wenn man kränker ist, dann verdient man oft weniger und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt ist es so, unser Rentensystem gibt jeden Monat Geld von den Ärmeren an die Einkommensstärkeren, weil ich mit den kurzen Renten der Ärmeren die langen Renten der Gutverdienenden subventioniere. Das ist eine Ungerechtigkeit.
Ist das ein Vorschlag, der in Ihrer Partei mehrheitsfähig wäre?
Ich glaube, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, und so ähnlich funktioniert ja auch der Vorschlag, den, glaube ich, sogar Friedrich Merz richtig gefunden hat. Wenn man jetzt meinetwegen das Renteneintrittsalter stärker an die Einzahlungsjahre koppeln würde, dann die meisten, die sozusagen dieses lange Leben genießen, was auch gegönnt ist. Also unser Gesundheitssystem versagt quasi in der Vorbeugung der Lebenserwartung von Ärmern. Aber wenn diejenigen also da herangezogen werden, das sind oft Akademiker, die haben oft nur 35 Jahre eingezahlt, nehmen dann aber 20 Jahre Rente mit. Diejenigen, die mit 16 angefangen haben zu arbeiten, die zahlen oft fast 50 Jahre ein und die haben dann 7 Jahre Rente, denn die leben oft nur bis 72. Das kann doch nicht richtig sein.
Herr Frey.
Ja.
Wie finden Sie das?
Also zunächst einmal, die Rentenreformkommission, die wird ja im Juni ihre Ergebnisse vorlegen. Und ich bin davon überzeugt, dass sie wirklich auch maßgebliche Reformvorschläge machen werden. Ja. Und ich stimme insoweit überein, das gilt bei der Rente, das gilt jetzt aber auch schon sehr viel schneller im Bereich von Gesundheit und Pflege. Natürlich kommt es darauf an, dass es gerecht ist. Und da müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir damit um, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung steigt. Das muss natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensarbeitszeit haben. Wir müssen darüber hinaus zur Kenntnis nehmen, dass nicht jede Arbeit gleich ist, dass es Arbeiten gibt, wo man physisch irgendwann am Ende ist, wo die psychische Belastung enorm groß ist. Aber dass es eben auch Berufe gibt, da wird man mit zunehmender Erfahrung eher besser als schlechter. Und da kann man und da wollen die Menschen gerne auch länger arbeiten.
Das spricht auch für ein flexibles Rentenalter.
Ja, ich glaube, dass wir insgesamt mehr Flexibilität brauchen. Das ist ganz entscheidend. Ich fände es wichtig, wenn man sich dann daran orientieren würde, nicht was sind Beitragsjahre, sondern was sind echte Arbeitsjahre. Das halte ich für
ganz entscheidend. Aber es klingt alles noch so schön homöopathisch. Sagt mal irgendwann jemand, dass die Leute werden länger arbeiten müssen?
Ja, das würde ich sagen, dass das unvermeidbar ist. Wenn die Lebenserwartung steigt, dann muss auch die Lebensarbeitszeit steigen. Und ich will gar nichts irgendwie homöopathisch machen. Wir werden uns jetzt schon sehr bald mit dem Thema Gesundheit und Pflege auseinandersetzen müssen. Und da werden wir Veränderungen vornehmen müssen. Und das wird auch bedeuten, dass möglicherweise Dinge, die bisher für selbstverständlich erachtet werden, so nicht mehr geleistet werden
zum
können.
Beispiel?
Und auch da ist es entscheidend, dass es gerecht zugeht, dass nicht eine Gruppe in der Bevölkerung das Gefühl hat, dass sie übermäßig Lasten tragen muss, die andere nicht tragen müssen. Daran werden wir arbeiten müssen und es wird auch die Grundvoraussetzung dafür sein, dass jede Reform akzeptiert wird in der Bevölkerung.
Man muss, wenn wir sagen, die Leute leben länger, das stimmt. Die Lebenserwartung ist in Deutschland gestiegen, aber sie steigt fast nur bei den Einkommensstärkeren. Bei den Einkommensschwächeren hängt die Lebenserwartung.
Haben wir verstanden.
Aber nur den einen Punkt, daher ist unsere Lebenserwartung in Deutschland die niedrigste in ganz Westeuropa. Kein einziges Land hat eine kürzere Lebenserwartung als wir. Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien, alle Länder haben eine höhere Lebenserwartung, weil eben dort Ärmere länger leben. Und da kann ich nicht sagen, alle leben länger. Die Wahrheit ist, bei uns ist die Lebenserwartung stärker als in diesen Ländern vom Einkommen abhängig. Und darauf muss ich auch in irgendeiner Weise reagieren.
Gut. Bevor wir das vertiefen, die Rentenvorschläge dauern ja noch ein bisschen. Was schneller kommen soll, ist eine Einkommensteuerreform. Jedenfalls habe ich verschiedene Leute aus ihren Parteien so verstanden. Lars Klingbeil hat das heute auch noch mal gedrängelt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Wann werden denn die Leute merken, dass es in ihrem Portemonnaie eine Entlastung gibt?
Ja, ich hoffe, so schnell wie möglich. Also im Koalitionsvertrag haben wir geschrieben, dass wir zur Mitte der Legislaturperiode eine Einkommensteuerreform machen möchten.
Wie könnte die denn aussehen?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir uns da noch aufeinander zubewegen müssen. Aber das werden wir tun, davon bin ich
Herr
überzeugt.
Herr Lauterbach ist der Meinung, dass der Spitzensteuersatz erhöht werden muss.
Das ist ehrlicherweise meine Meinung, weil wir müssen die kleinen Einkommen entlasten. Also bisher ist die Belastung für kleine Einkommen viel zu hoch, gerade in der Kombination auch mit den Sozialbeiträgen.
Gemeinsam, bis wann soll entlastet werden?
Also aus meiner Sicht...
Wir müssen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Wir müssen dafür sorgen, dass man nicht mehr so früh anfängt, den Spitzensteuersatz zu bezahlen, wie das heute der Fall ist.
Ab wo sollte er denn dann stehen?
Ja, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesagt, dass man nicht mit 60.000 Euro bereits den Spitzensteuersatz bezahlt, sondern mit 80.000.
Aber im Moment ist er ja bei 42% und ja, in der SPD würden Sie gerne 47-49%.
Ja, ich würde es auch begründen in dem Sinne. Ja. Wenn ich wirklich hingehe und entlaste die kleinen und mittleren Einkommen, wo ich mit Ihnen übereinstimme, dann muss ich den Spitzensteuersatz erhöhen. Und zwar deshalb, wir haben in 28 und 29 werden wir ein Defizit im Haushalt haben von 60 Milliarden Euro pro Jahr. Und wenn ich die Steuern dann bei den Gutverdienern nicht erhöhe, den Spitzensteuersatz nicht erhöhe und gebe nur Steuern auf bei den Geringverdienern, dann geht das Defizit durch die Decke.
Glauben Sie, dass die Union sich in dieser Richtung annähert?
Sonst kommen wir nicht zusammen. Also wir kommen nicht zusammen. Wir können nicht 60 Milliarden Defizit zulassen. Dafür müssen wir schmerzhaft sparen. Das haben wir vor.
Überhaupt keine Frage.
Da kann ich nicht sagen, ich entlaste jetzt, also niemand zahlt mehr. Wir sind nicht also.
Wer wird sich denn da durchsetzen? Magik.
Die Gegenfinanzierung ist genau das Problem. Also man kann eben nicht nur untere, mittlere Einkommen entlasten, ohne am anderen Ende etwas drauf zu machen. Genau. Und da haben sich ja auch einige Unionspolitiker sogar so schon für offen gezeigt. Die wurden aber dann direkt wieder zurückgepfiffen, weil das eben so eine schwierige Debatte ist. Und sie haben einfach dann die Herausforderung, dass die SPD sagen will, aha, wir haben die Gutverdiener, die Spitzenverdiener mehr belastet. Die Union will aber unbedingt sagen können am Ende so einer Reform, nein, es gibt keine Mehrbelastung für niemanden. Es gibt eine Entlastung.
Ja,
und das lässt sich ja nicht zusammen.
Nein, aber eines muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Lassen Sie einmal Herrn Frey antworten.
Es ist ja nicht so, als dass es uns darum ginge, dass Bestverdiener nicht ihren angemessenen Anteil im Steueraufkommen bezahlen, sondern was man einfach sehen muss, ist, dass 3/4 aller Unternehmen in Deutschland Personengesellschaften sind. Das heißt, nicht die Körperschaftssteuer ist ihre Unternehmenssteuer, sondern die Einkommenssteuer ist ihre Unternehmenssteuer. Und das sind ja vor allen Dingen die kleineren und mittleren Unternehmen. Das sind Handwerksbetriebe. Das sind mittelständische Unternehmen.
Da sind Sie sich ja einig, dass Sie die entlasten wollen. Die Frage ist ja nur, wie Sie es
gegenfinanzieren. Nein. Aber das sind diejenigen, die im oberen Bereich angesiedelt sind. Logischerweise. Die müssen ja nicht nur ihre Leute bezahlen. Die müssen in Innovation und Fortschritt investieren. Das heißt, die müssen Gewinne machen und die können nicht noch stärker besteuert werden.
Das heißt, Sie schließen eine Steuererhöhung aus?
Nein, ich schließe aus, dass wir für diese Unternehmen einfach eine Steuererhöhung machen. Da müssen wir andere Lösungen finden. Das heißt, und das will ich damit sagen.
Aber für alle anderen schließen Sie es nicht aus, habe ich Sie jetzt richtig verstanden?
Also man muss sich die Dinge dann ganz genau anschauen. Wenn wir den Einkommensteuertarif nach rechts verschieben, wenn wir den Mittelstandsbauch abflachen, wenn wir also im Bereich der kleinen Einkommen deutliche Verbesserungen erzielen, dann profitieren im Tarif natürlich auch die höheren Einkommen davon. Und ich glaube schon, dass wir darauf achten müssen, dass wir keine Steuerreform machen, wo wir höhere Einkommen überproportional entlasten.
Aber da können Sie sich schon vorstellen, den Satz zu erhöhen an der Stelle.
Wo?
Für die Unternehmen an der Stelle?
Na, gerade für die Unternehmen will ich sie nicht erhöhen. Also Deutschland ist ja kein Niedrigsteuerland. Deutschland ist ein Hochsteuerland. Und wir werden erstmals jetzt mehr als 1 Billion Euro Steuern einnehmen. Das heißt, das Ganze ist nicht dazu geeignet, sozusagen durch die Erhöhung der Tarife mehr Einnahmen zu erzielen. Wir sind der Auffassung, dass wenn wir ein insgesamt wettbewerbsfähiges Steuersystem haben, dass wir dann Wirtschaftswachstum generieren und damit verbunden auch steigende Steuereinnahmen.
Eine Tariferhöhung im oberen Segment könnten Sie sich schon vorstellen?
Am Ende des Tages wird alles von einem Gesamtkonzept abhängen. Und dem Grunde nach brauchen wir keine Steuererhöhungen, sondern Entlastungen. Aber wir brauchen ein Gesamtkonzept, wo jeder den Eindruck hat, und zwar den berechtigten Eindruck, dass er seinen Teil dazu beitragen muss.
Könnte das Teil eines Deals sein? Die Union kommt bei der Steuererhöhung entgegen und die SPD sagt beim Renteneintrittsalter beispielsweise, kommen wir euch entgegen?
Das ist die Idee dieses Pakets, dass man halt dann wie bei einem Kuhhandel manche Dinge miteinander verdielen kann. Und es ist halt für die Union ein sehr toxisches Thema, das Thema Steuererhöhungen, weil sie auch wissen, dass dann gleich die Verbände dann auf der Matte stehen, sich beschweren, der Druck sehr, sehr stark steigen wird und das muss halt irgendwie ausgehalten werden. Aber der Urfehler dieser ganzen Geschichte war ja eigentlich schon im Koalitionsvertrag, weil da hat sich ja ja vor allem die CSU mit sehr vielen Wahlversprechen durchgesetzt, die alle auch teuer sind. Mhm. Wenn man gesagt hätte, man macht eine Steuerreform, das ist Prio Nummer eins und daran leiten wir am Ende ab, was wir uns sonst noch leisten können, hätte man diese Debatte jetzt auch nicht.
So, und wie wird das alles bezahlt? Da wollen wir noch mal zu einem Punkt kommen in dieser Sendung. In einem Bereich hat sich die Regierung nämlich Großes vorgenommen, nämlich um Brücken, Schulen, Straßen wieder fit zu machen. Dafür hat die Koalition noch vor Regierungsbildung gemeinsam mit den Grünen ein riesen Sondervermögen beschlossen. 500 Milliarden über 12 Jahre gestreckt, um eben diese Infrastruktur festzumachen. Aber Wirtschaftsexperten sagen jetzt, nee, davon wird jetzt ganz viel Haushaltslöcher gestopft.
Wir gehen jetzt das an, was jahrelang in unserem Land vernachlässigt wurde. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das in ihrem Alltag spüren, dass sich etwas verändert, dass das Schlagloch, das seit Jahren nervt, auf einmal beseitigt wird, dass die Schultoilette, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt werden kann, repariert wird.
Mit großen Versprechen gestartet, sollen mit dem Sondervermögen in den nächsten 12 Jahren zusätzliche Investitionen in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Euro getätigt werden. Doch schon jetzt gibt es deutliche Kritik an dem bisherigen Umgang mit dem Sondervermögen.
95% der aufgenommenen Schulden wurden zweckentfremdet. Das heißt, sie wurden nicht für Investitionen verwendet, sondern sie wurden verwendet, um Haushaltslöcher zu stopfen.
Ökonomen des IFO-Instituts und des IW kritisieren einen finanziellen Verschiebebahnhof der Bundesregierung. Ein Beispiel, das Fuest und andere Kollegen heranziehen, bauliche Investitionen ins Schienennetz. 2024 wurden noch rund 7,5 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt investiert. Die Ausgaben sind im Jahr 2025 nun auf Null gesetzt. Stattdessen kommen diese im Jahr 2025 zu 100% aus dem Sondervermögen. Ausgaben, die bisher im Kernhaushalt lagen, werden jetzt durch Gelder aus dem Sondervermögen ersetzt. Ausschließlich zusätzliche Investitionen sind das aber nicht. Diesen Punkt kritisieren auch Teile der Union. Den Menschen in Deutschland wurde versprochen, dass wir in Schienen und Straßen investieren. Was mit den 500 Milliarden Euro in der Realität passiert, ist ein schlechter Scherz.
Herr Frey, Sie waren immer gegen die Schuldenaufnahme und haben sich dann breitschlagen lassen unter der Bedingung, dass es eben für zusätzliche Investitionen ausgegeben wird. Wie enttäuscht sind Sie jetzt?
Also ich kann vieles von dem, was jetzt hier vorgetragen worden ist, wirklich nicht nachvollziehen. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich bin sehr skeptisch gewesen damals und ich bin grundsätzlich bei diesen Fragen rund um die Schuldenbremse sehr, sehr skeptisch und bin davon überzeugt, dass wir Leitplanken brauchen, die dafür sorgen, aber dass wir auch zukünftigen Generationen gegenüber gerecht werden. Nein, wenn Sie sich mal anschauen, wir haben 500 Milliarden Euro Sondervermögen Schulden aufgenommen, das ist richtig. Davon sind 100 Milliarden in den Bereich Klimaschutz gegangen, 100 Milliarden an die Länder, die davon zwischen 60% und 70% an die Kommunen weitergegeben haben. Und der Rest, 300 Milliarden Euro, soll der Bund in den nächsten 12 Jahren für Investitionen zur Verfügung stellen. Und die Wirtschaftsforschungsinstitute, die haben jetzt ganz offensichtlich das Jahr 2025 als Ausgangspunkt genommen. Und das ist natürlich nicht ganz in Ordnung. Im Jahr 2025 hatten wir 10 Monate lang überhaupt keinen gesetzmäßigen Haushalt. Die Ampel ist ja daran gescheitert, dass sie den Bundeshaushalt 25 nicht hingekriegt hat. Wir haben dann den Haushalt 25 gemacht im Sommer. Der wurde zum ersten, etwa im Oktober wurde er wirksam. Das Geld konnte nicht abfließen. Auch das Geld bei den Ländern konnte natürlich nicht abfließen in der Kürze
also
der Zeit. Fakt ist, vielleicht ein Punkt
das noch. Das bestätigt auch die Bundesbank, ja. Der Bundesrechnungshof, die Wirtschaftsweisen, die können alle nicht rechnen?
Also diese Zahlen, wenn Sie das für das Jahr 2025 nehmen, dann muss man einfach sagen, das Jahr 2025 war kein normales Jahr. Das war ein Jahr einer Bundestagswahl, das war ein Jahr, wo 10 Monate kein gesetzmäßiger Haushalt vorlag. Und deswegen kann man nicht das Jahr 2025 als pars pro toto nehmen. Und der zweite Punkt ist, jetzt schauen wir uns eins mal diese Legislaturperiode an. Infrastrukturinvestitionen, das war ja hier auch genannt. Wir werden in diesen 4 Jahren 129 Milliarden Euro für Straße und Schiene ausgeben. Das ist eine bisher nicht dagewesene Summe. Wir werden jedes Jahr über 20 Milliarden Euro nur für die Schiene ausgeben. Das ist dreimal so viel, wie das in den vergangenen Jahren
war. Aber das, was kritisiert wird, ist die Methodik. Es geht um die zusätzlichen Investitionen. Und ich kann dieses Beispiel aus dem Film gerne noch mal wiederholen. Wenn Sie die Schiene ansprechen, aus dem Kernhaushalt gab es einen Posten 7,5 Milliarden. Ja. So, Das wird jetzt, diese 7,5 Milliarden für die Schiene, werden jetzt aus dem Sondervermögen bezahlt. Bedeutet, die 7,5 im Kernhaushalt werden frei.
Ja, aber
und
Frau
was,
Mioska,
darf ich das kurz für die Zuschauer mal erklären? Und was machen Sie mit diesem Geld? Diese 7,5 Milliarden im Kernhaushalt, dieser Posten wird jetzt frei für Mütterrente, Zuschüsse für Rente, Sozialausgaben.
Das ist falsch.
Das ist falsch. Dafür sind andere Investitionen bezahlt worden. Also die Regel sieht ja vor, 10% des Haushalts müssen für Investitionen bezahlt werden.
Aber Moment, diese 7,5 Milliarden wurden für zusätzliche Investitionen.
Aber Frau Mioska,
andere Investitionen.
Andere Investitionen.
Weil wir haben andere Investitionen. Wir haben jetzt im Kern.
Verkehrsbereich.
Vielleicht nacheinander. Genau. Wir könnten vielleicht nacheinander. Aber es ist tatsächlich was Wichtiges. So etwas zerstört ja Vertrauen im Sinne. So. Trotzdem ist es so, in Wahrheit ist das also so nicht. Also richtig, wie es dargestellt wird. Die Rechnung ist nachvollziehbar. Aber was passiert ist, quasi sind diese 7,5 Milliarden in das Sondervermögen gezogen worden. Und dafür sind andere Bereiche im Verkehrsbereich, im Kernhaushalt als Investitionskosten.
Welche denn?
Ja, Brücken beispielsweise, Autobahnen.
Können Sie versprechen, dass diese Posten, die dann frei werden im Kernhaushalt, dass die nicht für Sozialausgaben.
Ja, kann ich versprechen, weil die
können Sie das versprechen?
Kann ich versprechen, weil die 10% halten wir ja ein. Die sind auch jetzt eingehalten worden. Wir haben die 10%. Die 10% sind eingehalten worden.
Sind nicht abgeflossen.
Abgeflossen.
Ja, aber das lag doch am Jahr 2025.
Ja, aber es gibt eben Webfehler an diesem Sondervermögen. Nee, und das müssen Sie doch zugeben, dass es da einfach Konstruktionsfehler gibt, die jetzt nachgebessert werden müssen. Nee. Darauf weisen die ja hin, die Institute. Aber die legen einfach den Finger in die Wunde. Diese 10% Investitionsquote ist ja schon an sich ambitionslos ausgegeben. Worden. Das ist ja eigentlich eine Untergrenze. Lars Klingbeil versteht die aber als Obergrenze. Und das ist eben genau der Fehler. Und da muss er sich auch Kritik gefallen lassen. Und von dem Sondervermögen werden eben nicht nur zusätzliche Investitionen in unsere Wirtschaft, also Infrastruktur, die dann unsere Wirtschaft ankurbelt, investiert, sondern beispielsweise bei den Ländern auch Schwimmbäder oder im Sondervermögen auch Kliniken. Das ist
jetzt,
ja nicht Infrastruktur.
Jetzt gehen die Dinge ein bisschen durcheinander.
Aber nicht zur Ankurbelung der Wirtschaft. Das war jetzt nicht damit gemeint.
Die Dinge gehen durcheinander. Also die Länder haben noch gar kein Geld ausgegeben.
Die wollen damit Schwimmbäder aufgeben.
Genau, aber das spielt hier
in der Analyse. In Berlin wollen sie für Aufforstung aufgeben, anstatt für Autobahnen.
Was hier kritisiert worden ist, die Länder haben noch gar nichts ausgegeben. Wir haben bisher 5% des gesamten Geldes ausgegeben, weil wir eben so spät, also mit dieser Legislaturperiode, wirklich ins Arbeiten gekommen sind. Und an diesen 5%, auch noch mit einem bisschen kreativer Rechnerei, kann man nicht den Vorwurf ableiten, dass das Sondervermögen falsch ausgegeben wird. Das ist nicht seriös. Kreative Wenn wir jetzt im Kernhaushalt unter die 10% gefallen werden, bei den Ausgaben, die im Haushalt drinstehen, die haben wir immer herangesetzt. Da kann man sagen, das muss herangezogen werden, was ausgegeben wurde. Aber das ist
stetig. Es sollte ja mal, das Problem ist ja, es sollte zusätzlich sein. Mit diesem Versprechen sind Sie rausgegangen.
Ist ja so.
Und jetzt wird es aber vermischt mit dem Kernhaushalt. Und Frau Menken, hat sie nicht recht, wenn sie sagt, diese 10% Investitionsquote ist ja ambitionslos. Wir können uns mal angucken, die Investitionsquote von 2024 und 2025 hat das Bundesministerium der Finanzen zur Verfügung gestellt. Die lag und das ist der Sollwert, und es geht hier nicht um Dinge, die abgerufen wurden, sondern das, was Sie sich vorgenommen haben. 2024 lag die Investitionsquote bei 14,8% und 25 bei 12,5%. Aber das heißt, sie ist sogar gesunken, obwohl Sie so einen Batzen Geld zur Verfügung haben für zusätzliche Investitionen. Aber wenn ich das ernst nehme, müsste doch diese Investitionsquote steigen.
Der 24er Wert, der hier steht, der stand nur auf dem Papier. Das war ja gar nicht finanziert. Wir hatten als Ampel ja gar nicht das Geld. Wir hätten diese 14,8% niemals ausgeben können.
Ich spreche ja von 25, jetzt gibt es ein Sondervermögen. Ja, und wieso ist die denn
noch? Aber das gab es doch nicht im Jahr 25. Also Sie müssen es vergleichen dann mit dem Jahr 2026.
Aber es ging da los.
Und unterm Strich, ich glaube, also die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Mitte. Ja? Ich würde Ihnen sofort recht geben, wenn Sie sagen, wir müssen noch mehr investieren und weniger verkonsumieren. Mhm. Dieser Satz ist richtig. Ja. Aber wenn man mit diesen Zahlen argumentiert, wie wir es jetzt gerade eben gehört haben, dann ist es schon etwas, was wirklich auch die Glaubwürdigkeit der Politik in einem Maße untergräbt, die nicht mehr in Ordnung ist, ja, weil man Falsches mit Falschem vergleicht. Und das finde ich ganz besonders interessant, wenn das von Wirtschaftswissenschaftlern kommt, die ja gerade zu diesem Modell geraten haben. Ja, da finde ich, muss
ja,
man
ja, die wollten aber mit Zusätzlichkeit, dass das on top kommt. Und ich zeige Ihnen ja, noch mal zum Thema Glaubwürdigkeit, ja, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie der Bundeskanzler vor einem Jahr über seine eigene Glaubwürdigkeit gesprochen hat. Zu dem Thema nämlich, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er vor der Wahl ja gar keine Schulden aufnehmen wollte, das dann aber tat. Und dann spricht er auch von zusätzlichen Investitionen. Bitte schön.
Ich weiß, dass ich jetzt einen sehr hohen Kredit in Anspruch genommen habe, auch was meine persönliche Glaubwürdigkeit betrifft. Wir reden hier über den Verteidigungssektor und wir reden über Infrastruktur, und zwar über zusätzliche Infrastruktur.
Verstehen Sie, dass es Leute gibt, die jetzt sagen, dem geben wir jetzt keinen Kredit mehr? Weil das ist eine Mogelpackung mit dem Verschiebebahnhof?
Nein, das ist es nicht. Also ich glaube, einen
aber fairen, Johannes Winkel hat es ihm auch
einen fairen Abgleich wird man sehen, wenn man sich das Jahr 2026 anschaut. Dann müssen wir natürlich ganz andere Zahlen haben. Das ist vollkommen klar. Und wir müssen uns das auch zu Herzen nehmen.
Ach, und dann garantieren Sie uns auch eine höhere Investitionsquote.
Definitiv wird die höher sein, definitiv. Allein schon, weil das,
wie hoch
Geld,
wird die sein?
Weil das Geld dann abfließen wird. Ja, und es wird dann tatsächlich auch zu Veränderungen bei uns im Land führen. Wir werden uns aber auch, wenn wir uns jetzt mit dem Bundeshaushalt 27 beschäftigen, natürlich sehr genau anschauen müssen, wie wir den Investitionsanteil noch stärker erhöhen können. Ich will da auch nichts wegreden. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit gegenüber zukünftigen Generationen. Mhm. Sie haben anfangs gesagt, wie kritisch ich immer war gegenüber diesen Schulden. Und das würde ich auch jetzt sagen, diese Schulden sind nur dann gerechtfertigt, wenn wir damit auch unser Land besser machen. Und das bedeutet, dass wir in Infrastruktur investieren, sodass wir späteren Generationen nicht nur Schuldenberge hinterlassen, sondern vor allen Dingen etwas, womit sie etwas anfangen können. Das ist unsere Verantwortung, aber der müssen wir jetzt jeden Tag gerecht werden.
Wie viel Glaubwürdigkeit geht da verloren, wenn man zumindest den Eindruck hat, dass hier ein Verschiebebahnhof existiert und man nicht so richtig mit der Wahrheit raus.
Für die Union ist das brandgefährlich, was jetzt gerade passiert. Die Union hat bei dem Thema Schulden schon massiv an Vertrauen eingebüßt, weil sie tatsächlich genau am Tag nach der Wahl diese Position keine Reform der Schuldenbremse geräumt hat. Und die Institute sagen ja selbst, dass diese Zweckentfremdungsquote auch sinkt, nämlich auf 32%, sagt das IFO-Institut in diesem Jahr. Wenn wir dann in einem Jahr nochmal diese Debatte haben und es tatsächlich bei dieser Zahl sind, dann ist das ebenso schlimm. Und da finde ich, muss tatsächlich bei diesem Gesetz noch mal nachgebessert werden, dass es eben nicht so kommt. Und dass das IFO-Institut, das ja selbst auch, wie Sie gesagt haben, an diesem Konzept auch mitgearbeitet, an dem ursprünglichen Konzept, jetzt davor warnt, wie es ausgelegt wird, ist ja eigentlich genau richtig. Da finde ich das eigentlich falsch, Wissenschaftler dafür anzugreifen.
Das muss das Schlusswort sein. Wir werden gucken, ob Sie das Gesetz nachbessern und werden weiter darüber reden. Und muss mich bedanken für diesen Moment, für die angeregte Diskussion heute Abend bei Ihnen, fürs Interesse, und muss ganz flugs abgeben zu Jessie Wellmer, zu den ausführlichen Tagesthemen heute zu der Wahl in Rheinland-Pfalz.